Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Asta Travon im Studio. Schönen guten Abend. Kai Kaczmierek, der Zehnkämpfer, war heute mit 3 Einzelstarts auch bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig mit dabei. Gegen Ende der Sendung sind wir mit ihm verabredet. Zu Beginn jedoch schalten wir gleich schon einmal live ins Stadion. Außerdem erinnern wir an die ersten Olympischen Sommerspiele nach dem Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren in Antwerpen. Und wir fragen nach, warum sich der Kreisliga-Fußballclub FC Alkarama aus der Liga zurückgezogen hat. Vom kleinen Olympia ist die Rede an diesem Wochenende in Braunschweig, an dem die deutschen Leichtathletikmeisterschaften ausgetragen wurden. Ohne Corona-Pandemie hätten viele der Sportlerinnen und Sportler sonst ja ihre Auftritte auf der Olympiabühne in Japan gehabt. So aber ist der Weg nach Tokio, wie Sie wissen, verlängert um ein Jahr. Im Stadion ohne Zuschauer unter strengen Hygiene- und Corona-Vorschriften beobachtete Volker Hirt das Geschehen. Vor 10 Minuten war Wettkampftag Ende. Welche Leistungen haben Sie denn heute am meisten beeindruckt?
Also ich denke, der Speerwurf von Johannes Vetter fast an die 90 Meter, 87 Meter 36, das ist absolute Weltklasse, europäische Jahresbestleistung. Das war sicherlich die beste Leistung auch an diesem Wochenende, wenn wir nochmal auf den 100-Meter-Lauf gucken. Dennis Almers 10,09 Sekunden, auch das eine tolle Leistung. Und natürlich, sagen wir mal, wenn wir auf das schauen, was ein bisschen Glanz bringt, dann war es sicherlich der Glanz von Malaika Mihambo, Sportlerin des Jahres, Schweizsprung-Weltmeisterin. Sie gewann hier locker und leicht mit 6,71 Meter. Das waren so die 3 beeindruckendsten Ereignisse für mich.
Gestern gab es ja den Trend der, ja, so sagen viele, erfolgreichen jungen Wilden zu beobachten. Setzte der sich heute weiter fort?
Ja, gleich zu Beginn des Tages hatten wir Bo Kandalita Bere gesehen, den Stabhochspringer. Da gibt es jetzt offenbar einen Wachwechsel, denn Raphael Holzdeppe ist natürlich ein arrivierter Stabhochspringer. Er war ja Weltmeister beispielsweise, aber auch Titelverteidiger. Aber der kam nur auf 5,50 Meter. Das reichte zu Rang 3. Torben Blech auch nur 5,50 Meter. Aber dieser Bo Kandalita Bere, ganz junger Mann, 22 Jahre alt, 5,75 Meter, persönliche Bestleistung. Das ist immer gut, wenn man persönliche Bestleistung beim Saisonhöhepunkt zeigt. Für mich ein Mann der Zukunft, auch ein Typ, den man zeigen kann, der auch sehr eloquent ist. Das ist einer der Jungen, der hier rausgestochen hat. Und auch Maximilian Entholzner aus Passau, der wurde überraschend Weitsprungmeister. Nicht der arrivierte Julian Howard, der in diesem Jahr schon über 8 Meter gesprungen ist. Der Entholzner aus Passau, 7,96 Meter persönliche Bestleistung, auch das sehr beeindruckend.
Würden Sie, Sie haben das Wort schon in den Mund genommen, schon von einer Wachablösung tatsächlich sprechen wollen, obwohl ja auch einige renommierte Stars gar nicht hier in Braunschweig dabei waren?
Ach, so viele waren ja gar nicht dabei. Gina Lückenkämper beispielsweise, gut, die hat gefehlt. Die 100-Meter-Läuferin und Titelverteidigerin Konstanze Klosterhalfen, die 5000-Meter-Läuferin, dritte bei den Weltmeisterschaften. Der Olympiasieger im Speerwerfen Thomas Röhler ist jüngst Vater geworden. Cindy Rohländer schaut Mutterfreuden entgegen. Also die Absage der arrivierten Stars hält sich im Vergleich zu den anderen Absagen der vielen, vielen Jahre, die ich deutsche Leichtathletikmeisterschaften verfolge, absolut in Grenzen. Das war ganz normal. Es sind bei deutschen Meisterschaften nicht alle Stars am Start. Das muss man sagen. Und wenn wir hier schauen, wer hier dabei war, wir hatten den Weltmeister 2017 im Speerwerfen, die Weltmeisterin im Weitsprung. Wir hatten den Europameister im Hochsprung, Przybylko. Also es waren schon tolle Namen hier. Und die Absage war wirklich ganz im Rahmen der normalen Absagen bei deutschen Meisterschaften.
Einige der genannten hatte man aber doch das Gefühl, im Vorfeld mussten so ein wenig sehr gebeten werden, an diesen nationalen Meisterschaften teilzunehmen. Gerade auch in dieser Pandemiezeit. Hat diese Meisterschaft mehr einen repräsentativen Wert auch für den Verband als einen sportlichen?
Sagen wir es mal so, es war ein Prestigeunternehmen und eine Prestigeleistung, die man hier auf die Beine gestellt hat. Denn ähnlich wie im Fußball ist man hier vorgeprescht und hat ein Konzept auf die Beine gestellt, das tatsächlich beispielgebend ist für viele internationalen Leichtathletikverbände auf der ganzen Welt. Denn Leichtathletikmeisterschaften gab es bisher, soweit ich weiß, in ganz Europa nicht aufgrund der Pandemie. Und das, was hier gezeigt wurde, das war schon besonders. Und ich glaube, das war auch beispielgebend für andere Verbände. Und man war natürlich jetzt heilfroh, dass das alles gut funktioniert hat. Man brauchte natürlich auch die Athleten, die da mitspielen. aber die Athleten waren natürlich motiviert. Was gibt es in diesem Jahr zu gewinnen? Gar nichts mehr in diesem Sommer. Der einzige Titel, der geholt werden kann, ist eben ein deutscher Meistertitel. Und das darf man auch nicht zu gering schätzen. Der eine oder andere, der geht hier an den Start und weiß, ich kann vielleicht nur einmal in meinem Leben deutscher Meister werden. Und dann will er das auch unbedingt. Oder eine Christina Hering, 800 Meter Meisterin. Sie hat in die Statistik geschaut. Noch nie hat es eine geschafft, fünfmal hintereinander deutsche Meisterin zu werden. Sie wollte unbedingt laufen und sie hat es auch geschafft.
Vielen Dank. Live aus Braunschweig waren das die Einschätzungen des Kollegen Volker Hirt von den nationalen deutschen Meisterschaften der Leichtathleten. Boris Oberkvöll, den kennen viele von Ihnen ja noch als Boris Henry, den erfolgreichen Speerwerfer und Partner von Speerwerferin Christina Oberkvöll, deren Trainer er heute ja auch ist. Als Bundestrainer betont Boris Oberkvöll ebenfalls, wie wichtig die deutschen Leichtathletikmeisterschaften auch für die olympische Kernsportart sind.
Also ich finde die deutschen Meisterschaften extrem wichtig, zumal man ja mal schauen muss, welche Sportart richtet denn deutsche Meisterschaften aus dieses Jahr. Also man sieht Fußball im Fernsehen, man hat Basketball gesehen im Fernsehen. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie mal noch Tischtennis mal noch gesehen und das war es eigentlich schon. Und jetzt sind die Leichtathleten mit einer Großveranstaltung mit wahnsinnig vielen Disziplinen, haben dann Hygienekonzept, hat der DLV auf die Beine gestellt über die letzten Monate hinweg und richtet jetzt eine deutsche Meisterschaft aus. Also das ist schon alle Ehren wert, muss man wirklich sagen. Und es ist für die Athleten auch extrem wichtig, dass es jetzt, nachdem die Spiele und die Europameisterschaften abgesagt worden sind, dass es zumindest einen Höhepunkt gibt.
Kann man bei diesen Meisterschaften und auch den Turnieren, die darauf folgen, von Chancengleichheit sprechen? Immerhin war es ja so, dass seit März, je nachdem an welchem Standort und in welchem Bundesland die Athletinnen und Athleten trainiert haben, auch unterschiedlich intensiv trainiert werden konnte.
Also wenn Sie das jetzt auf die nationale Ebene beziehen, bei uns war es ja so, dass jetzt im März, April an vielen Standorten das Training nur eingeschränkt möglich war, also schwer möglich war. Aber dann eigentlich ab Mitte Mai, Juni war es dann schon so, dass man dann wirklich wieder normal trainieren konnte. Und wenn man heute eine Vorbereitung macht auf einen Höhepunkt, macht eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung, dann braucht man die länger als 6 Wochen. Und die meisten Athleten konnten jetzt wirklich die letzten 2 Monate auch optimal trainieren. Also da würde bei mir jetzt das Argument zu sagen, wir hatten keine Chancengleichheit und wir konnten nicht richtig trainieren, das würde es bei mir nicht ziehen, weil in den 2 Monaten kann man auch Leistungen entwickeln und die Chance hatten eigentlich alle Athleten auch.
Sagt Boris Oberkvöll hier im Deutschlandfunk. Das komplette Sportgespräch, das Raphael Späth führt, läuft heute Abend ab 23.30 Uhr auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport gibt es das Sportgespräch dann später auch zu finden. Auch Tennisprofi Laura Siegemund ist nach einer langen Corona-Pause wieder bei einem Turnier gestartet. In Palermo hat sie in der letzten Woche auf der WTA-Tour aufgeschlagen, wo sie als einzige deutsche Teilnehmerin dann im Achtelfinale verloren hatte. Jetzt geht die WTA-Tour in Prag und Lexington weiter, als Testlauf natürlich auch für die umstrittenen US Open in New York. Die sind für Laura Siegemund aber gesetzt. Das Turnier letzte Woche auf Sizilien diente dafür als Vorbereitungsturnier und um einfach wieder ein Gefühl fürs Spiel zu bekommen, sagt sie.
Ja, es war auf jeden Fall schön, wieder auf WTA-Niveau Turnier zu spielen. Und klar, es ist natürlich eine ganz andere Turnieratmosphäre oder ein ganz anderes Turnier als vor Corona. Aber ich fand es schön, überhaupt mal wieder zu spielen. Und ich bin froh, dass das Turnier stattgefunden hat.
Was heißt denn, was bedeutet denn Corona in Ihrem Geschäft? Was war das in den Abläufen für einen Unterschied?
Naja, also es gibt halt sehr viele Regularien und allerlei Regeln, einfach an die man sich halten muss. Das geht schon mit der Anreise los, mit Covid-Testungen. Man muss jetzt Physiotherapie oder sämtliche Dinge, die man auf der Anlage in Anspruch nehmen will, buchen. Früher war das mehr so Walk-in-mäßig, ja, und das ist jetzt halt alles sehr restriktiv und auch wer mit darf auf die Anlage und überhaupt auch ins Hotel und so, alles reguliert und ja, aber es hat gut funktioniert und gibt einem natürlich auch ein Stück weit dann etwas das Gefühl von mehr Sicherheit.
Ja, Palermo war ja auch dann nur so ein Testballon für das alles, was noch im Tennisgeschäft kommen könnte. Ende August, am 31. sollen die US Open losgehen, in die USA reisen, nach New York. Es gab schon Corona-bedingte prominente Absagen der Herren Kyrgios und Nadal. Und auch Julia Görges wird nicht dabei sein. Sie hat Sicherheitsbedenken. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also ich habe auch Sicherheitsbedenken. Ich würde aber, oder das ist zumindest der Stand jetzt, trotzdem hinfliegen und es spielen. Ich denke, da muss jeder seine eigenen Gründe finden. Für mich ist es so, dass ich einfach mich sehr gut vorbereitet habe auf diese Saison und ich möchte jetzt nicht die Saison einfach irgendwie vorzeitig beenden, wie es einige Spieler machen. Aber ich bin mir schon bewusst, dass ich ja auch ein etwas höheres Risiko eingehe. Also wenn man zu Hause bleibt, ist man sicherer aufgehoben. Aber ich würde das in Kauf nehmen, Stand jetzt und in die USA fliegen für Cincinnati und US Open. Also Cincinnati ist ja nur noch der Name sozusagen.
Gibt es denn von Ihrer Seite irgendwie eine Position, wo Sie sagen, da möchte ich auch was fordern? Also wenn ich dieses Risiko eingehe, dann möchte ich vom Veranstalter halt auch irgendwie eine klare Linie vorgegeben bekommen, Klarheit haben im Vorfeld?
Ja, gut, also nicht speziell, weil ich jetzt komme. Ich will einfach generell Klarheit haben. Also ich denke, wir sind jetzt 2 Wochen vor einer realistischen Abreise, also um sich da gut vorbereiten zu können. Und da muss man dann schon mal wissen, wie es genau aussieht. Die Bedingungen waren die ganze Zeit einigermaßen angedeutet, aber so ganz konkret, wer mit darf, wer wohin dann mit rein darf und wie die Bubble genau aussieht, welches Hotel etc. etc., das sind immer noch Dinge offen und das nervt dann schon ein Stück weit, wenn man versucht zu planen und den Trip wirklich konkret aussehen zu lassen.
Was ist das für eine Tennissaison für Sie? Also ich meine, machen wir uns nichts vor, Sie leben davon. Andere Arbeiter sind in Kurzarbeit. Nichts anderes ist es bei Ihnen gerade auch, dass Sie halt sehr wenig arbeiten. Wie riskant ist da sozusagen Ihr Leben momentan?
Ja, auch ein Grund, muss ich ganz klar sagen, warum ich dahin gehen will, in die USA einreisen will, ist sicher jetzt auch nicht mein Favorite-Ort, um zu spielen, aber ich muss auch mein Geld verdienen und wenn ich zu Hause bleibe, habe ich trotzdem stetige Ausgaben für mein Training, für mein Team. Die werden nicht großartig weniger, wenn ich zu Hause bleibe und nichts verdiene. Und von dem her habe ich mich entschieden zu spielen, ein etwas höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Und wie gesagt, wenn man daheim bleibt, dann hat man sicher weniger Risiko, aber dann kommt halt auch nichts rein in die Kasse.
Wie wird das Thema untereinander im Spielerfeld diskutiert?
Ich habe jetzt zu den Deutschen nur teilweise Kontakt gehabt. Jetzt mit Julie Görges oder so hatte ich mich nicht unterhalten. Annalena Friedsam wird ja in die USA gehen. Aber ich denke, das muss jeder für sich entscheiden, auch wie es finanziell aussieht, wie er sich gesundheitlich zutraut oder Angst hat. Das sind, denke ich, sehr individuelle Fälle, wo jeder für sich entscheiden muss.
Tennisprofi Laura Siegemund war das im Interview mit Jens Wolters und Serena Williams. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hat heute auch noch einmal bekräftigt, bei den US Open starten zu wollen. Der FC Bayern München ist bereit für den nächsten großen Coup. Das hat das Achtelfinale in der Champions League gegen ein wehrloses Chelsea gestern Abend gezeigt. Die Münchner gewannen im Rückspiel 4:1 mit einem überragenden Robert Lewandowski. Taufik Kalil ist sich sicher, der polnische Top-Torjäger ist die Lebensversicherung des Rekordmeisters.
So einen Abend hat auch ein Torschützenkönig selten. 4 Tore und an allen 4 ist er maßgeblich beteiligt.
Lewandowski, der Magier. Das ist ein überragender Spieler. 2 Treffer, 13. Tor, 2 Torvorlagen. Ja, wenn du einen suchst, der Spieler des Spiels ist, dann gibt es nur einen heute Abend. Das ist Robert Lewandowski.
Lewandowski in Galaform. 2 Vorlagen für Tolisso und Perisic. 2 Tore selbst erzielt.
Ja, wir hätten nichts dagegen. Wir hätten nichts dagegen, wenn er so weitermacht.
Hansi Flick hofft auf mehr. Gegen Barcelona am Freitag, dann kommt es zum großen Shootout. Die Pistoleros der Champions League gegeneinander. Wer zielt schneller? Wer trifft besser? Messi gegen Lewandowski. Auch der Argentinier gegen Neapel erfolgreich. Aber wer ist der bessere Stürmer zurzeit? Für Thomas Müller eine der Fragen, die über das Weiterkommen ins Halbfinale entscheiden wird.
Das werden wir am Freitag sehen. Und da ist der Levi auch gefordert. Man ist immer nur so gut, wie sein letztes Spiel war. Und aktuell waren beide, glaube ich, super. Messi hat, glaube ich, auch gut gespielt. Und dann ist es an uns und an Levi, dass nach diesem Freitagsspiel diese Frage ganz klar Richtung Lewandowski beantwortet ist.
Zum Fragen beantworten stand Robert Lewandowski nach dem Chelsea-Spiel nicht zur Verfügung. Er musste gleich weiter zum Reha-Training. Dabei hatte er es in den letzten Tagen gar nicht so sehr mit dem Training, hat Leon Goretzka beobachtet.
Ja, ist tatsächlich ein Phänomen. Wenn ich angucke, wie er die letzte Woche trainiert hat, habe ich ihn schon, also ich wusste ja, dass er am Spiel abliefert, aber so langsam hatte ich mir dann schon gedacht, so sprichst du mal an, warum er irgendwie nicht läuft. Aber der Mann hat immer nur gesagt, bleib ruhig, Samstag ist wichtig und ja, dann guckt man sich an, wie er heute wieder performt und ja, was soll man da sagen.
Robert Lewandowski, die Lebensversicherung des FC Bayern. Einer, der den Unterschied ausmachen kann. Aber so einen hat Barcelona ja auch.
Denn am nächsten Freitag kommt es zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona, weil Barcelona ebenfalls gestern Abend gewann und zwar gegen SSC Neapel mit 3:1. Viele Ligen unterhalb der Königsklasse spielt der FC Alkaramar. Der Verein gilt als Vorzeige-Integrationsprojekt im deutschen Amateurfußball. Die Mannschaft besteht hauptsächlich aus Syrern, die in der Greifswalder Kreisliga antreten. Doch daraus hat sich das Team nun zurückgezogen. Der Grund dafür: anhaltende fremdenfeindliche Vorfälle. Thorsten Poppe ist diesem Rückzug aus der Kreisliga nachgegangen und hat sich da umgehört.
Wir sind gar nicht rechtzeitig. Eine Gruppe von rund 20 Personen besucht ein Kreisligaspiel im Raum Greifswald. Höhnisch singen sie davon, dass sie nicht rechtsradikal seien. Ihre kahlen Köpfe, Abzeichen oder gängige Kleidung in der rechtsradikalen Szene sprechen eine andere Sprache. Ganz vorne am Spielfeldrand trägt sogar eine Person martialisch einen Schweinskopf auf dem Kopf. Eine der beiden Mannschaften auf dem Platz ist der FC Al-Karama. Der Club besteht aus syrischen Flüchtlingen und ist seit seiner Gründung 2018 immer wieder von fremdenfeindlichen Anfeindungen während der Spiele begleitet worden. Der Vereinsvorsitzende Ibrahim Al-Najjar hat sich wegen dieser und ähnlicher Ereignisse zum Rückzug der Mannschaft aus der Kreisliga entschlossen.
Der Verein hat sich aus dem Spielbetrieb der Kreisliga zurückgezogen, da die Spieler sehr schlechte Erfahrungen am Sport erlebt haben, Rassismus, Diskriminierung, Beleidigung, Hass, weil sie nur Migrationshintergrund haben. Also Beschimpfung und Angriffe, ab nach Hause, Affengeräusche, das ist einfach Beleidigung.
Organisiert worden sind diese Anfeindungen zum Beispiel über die Facebook-Gruppe Fußball im Kreis bleibt weiß, die sich mittlerweile offenbar aufgelöst hat oder gelöscht wurde. In Suchmaschinen findet sich allerdings immer noch die Selbstbeschreibung zu der Gruppe. Wörtlich, wir sind eine Seite, die gegen eine Asylmannschaft im Amateurfußball sind.
Einfach Hetze und Rassismus. Und wenn man in Facebook-Gruppe Fußball im Kreis bleibt weiß, dann sieht man Hetze gegen Migranten. Normalerweise am Fußball, im Sport darf es nicht geben.
Auch das Ministerium für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern kennt diese Facebook-Gruppe. Allerdings seien Reaktionen der rechtsextremistischen Szene auf diese Seite derzeit nicht bekannt, erklärt das Ministerium auf Deutschlandfunk Anfrage. Es bestätigt aber, dass im Nachgang eines Kreisligaspiels mit den Rufen »Wir sind nicht rechtsradikal« 2 Strafanzeigen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation und eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen worden sei. Eine bereits existierende Handreichung mit 100 Hinweisen für die Präventionsarbeit gegen Gewalt und Rassismus im Fußball wolle man genau prüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Diese soll dann an den Landesfußballbund, die Kreisfußballverbände und an die kommunalen Präventionsräte verteilt werden. Doch ob eine Broschüre solche Vorfälle letztendlich verhindern kann, erscheint eher fraglich. Denn schon als die syrischen Kicker eine dritte Mannschaft beim Greifswalder FC bildeten, kam es zu fremdenfeindlichen Auswüchsen, berichtet der Pressesprecher des Vereins Philipp Weikert.
Es gab bei uns schon Vorfälle öffentlich feindlicher Natur. Das müsste ungefähr im Jahr 2016 gewesen sein. Da gab es die Aktion hier, unser Kreis bleibt weiß. Gab es dann ein Auswärtsspiel unserer dritten Mannschaft damals noch, in der viele Syrer auch gespielt haben, und da wurde die Aktion ganz heiß gemacht und groß und jeder soll doch kommen, und ja, fanden wir überhaupt nicht gut, weil es gehört einfach nicht zum Fußball.
Philipp Weikert ergänzt noch, dass sein Verein auch wegen der Verpflichtung eines schwarzen Spielers solche fremdenfeindlichen Erfahrungen machen musste. Unter anderem wurden bei Facebook Bananen unter der Transfermeldung gepostet. Auch deshalb trete sein Verein solchen Vorfällen offensiv entgegen.
Wir haben eine Aktion dagegen gestartet, die Dani Alves, glaube ich, irgendwann dann noch Spieler beim FC Barcelona war, auch ins Leben gerufen hat. Unsere ganze Mannschaft hat dann Bananen gegessen, und die Aktion haben wir damals, glaube ich, unter dem Hashtag We Are All Monkeys laufen lassen. Ne?
Das Ministerium für Inneres und Europa bestätigt, dass sich in der Fußball-Fanszene des Landes auch Rechtsextremisten bewegen. Auf Dauer angelegte rechtsextremistische Strukturen seien hier jedoch gegenwärtig nicht erkennbar. Der zuständige Fußballverband Vorpommern-Greifswald äußert sich auf Deutschlandfunk-Anfrage nicht zu den Vorfällen rund um den FC Al-Karama. Doch der Rückzug des Vereins sorgt aktuell bis in die höchsten politischen Kreise für Aufmerksamkeit. Unter der Woche besuchte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken den Club, und auch die Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Rehm Alabali Radovan, äußert sich dazu gegenüber dem Deutschlandfunk.
Im Sport hat Rassismus wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen keinen Platz. Wir verurteilen die rassistischen Anfeindungen auf dem Fußballclub Al-Karama. Sport ist der Integrationsmotor. Und nirgendwo sonst ist es so leicht, Begegnungen zu schaffen und Vielfalt zu leben. Ich bin im engen Austausch mit dem Vereinsvorstand Ibrahim Al-Najjar.
Solche Rückmeldungen machen ihm Mut, sagt der Vorsitzende des FC Al-Karama. Ibrahim Al-Najjar und sein Verein wollen den Trainingsbetrieb weiter aufrechterhalten und auch Freundschaftsspiele austragen. Den Weg in den organisierten Spielbetrieb zurück, zum Beispiel zur Saison 21/22, will er nicht ausschließen. Das sei aber noch ein langer Weg, der ohne weitere Unterstützung kaum zu bewältigen sei.
Also bis jetzt haben wir keine Angebote bekommen. Also weder von Fußballverband noch vom Landessportbund bekommen.
Rückzug aus der Kreisliga der FC Alkarama zieht die Konsequenzen nach anhaltenden fremdenfeindlichen Vorfällen. Der Bericht war das von Thorsten Poppe. In Brasilien sind mittlerweile mehr als 100.000 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 3 Millionen. Damit ist Brasilien nach den USA das am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Dennoch spielt die erste Fußballliga heute Abend wieder, berichtet Ivo Maruschik.
Jetzt rollt der Ball auch in Brasiliens höchster Spielklasse, der Serie A, wieder. Mit zunächst 3 Spielen hat die neue Spielzeit des Brasileirão begonnen. Allerdings war die Aufmerksamkeit für diese Begegnungen nicht besonders groß. Zum einen, weil an diesem Wochenende erst noch die letzten Spiele der Landesmeisterschaften ausgetragen wurden. Zum anderen war oft bis zuletzt nicht klar, welche Partien eigentlich gespielt werden. Und dann entscheiden die Fernsehsender erst kurzfristig, ob sie übertragen. Für die Spiele gelten natürlich Corona-bedingte Auflagen. Fans in den Stadien gibt es auch in Brasilien noch nicht. Aber von einheitlichen Regeln ist man weit entfernt. Manche Teams trainieren schon seit Monaten wieder, andere erst seit kurzem. Manche Vereine versuchen, Reihentests zu vermeiden. Für andere sind sie selbstverständlich. Die ersten Fußballspiele nach der Corona-Pause gab es in Brasilien schon Mitte Juni. Damals allerdings unter ziemlich makabren Umständen. Im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro wurde das erste Spiel angepfiffen, obwohl direkt hinter der Tribüne noch ein Lazarett für Covid-19-Patienten stand.
Max Verstappen heißt der Sieger beim Großen Preis von Silverstone. Der 22 Jahre alte Niederländer stoppte damit die Siegesserie von Mercedes in der Formel 1 und verwies 6-fach Weltmeister Lewis Hamilton und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas auf die Plätze 2 und 3. Anno Hecker, der Motorsportexperte der FAZ, jetzt bei uns in der Leitung. Herr Hecker, was hat Verstappen bei diesem Jubiläumsrennen alles richtig gemacht?
Ja, alles von Anfang an. Vor allen Dingen hat er die Reifen gemanagt, wie man das in der Formel-1-Sprache so sagt. Er war eben in der Lage, diese Pneus, die verschiedenen harten Pneus, über diese lange Strecke von 52 Rennen auf einem Hochgeschwindigkeitskurs, muss man schon sagen, so zu behandeln, dass sie durchgehalten haben auf einem relativ hohen Niveau. Und das bei dieser Hitze. Und genau das ist Mercedes und den beiden Mercedes-Fahrern nicht gelungen. Sicherlich war das auch eine sehr, sehr gute Performance, also die Art und Weise, wie er gefahren ist, auch sehr gut. Aber ich kann auch nicht sehen, dass das bei Bottas oder Hamilton schlechter gewesen ist, sondern der Unterschied war tatsächlich die Reifenbehandlung der Mercedes. Das hat man jetzt gesehen und das ist sehr interessant. Hat bei Hitze, wenn die Reifen weich sind, große Probleme, das Tempo zu fahren, ist jedenfalls nicht mehr souverän. Und 11 Sekunden Vorsprung für Verstappen vor Hamilton zeigt eben, dass da jetzt eine Konkurrenz herangewachsen ist, solange es die Bedingungen dann so bleiben, vielleicht nächste Woche in Barcelona.
Sebastian Vettel dagegen im Ferrari erlebte wieder mal ein Debakel. Er kritisierte sogar während des Rennens über den Boxenfunk lautstark und sauer sein Team scharf für die Reifenstrategie. Warum genau?
Ja, weil er der Meinung war, das ist auch objektiv, glaube ich, korrekt, dass er zu früh reingerufen worden ist. Er hätte länger fahren können mit den harten Reifen. Das bedeutet, dass er dann sozusagen Boden gut machen kann. Aber das Team hat eben auf Leclerc gesetzt, in dem Fall der Vierter geworden ist mit dem Ferrari. Und warum? Naja, weil Vettel sich gleich am Anfang einen Fehler geleistet hat. Er hat sich in der ersten Kurve gedreht und ist dann von Rang 11 auf Rang 20 auf den letzten Platz zurückgefallen. Und ich glaube, da steht es einem Team auch gut zu Gesicht, dass man dann Prioritäten setzt und das so gefallen. Sicherlich aus Sicht von Vettel ist das isoliert betrachtet, ist die Kritik richtig, aber ob sie klug war, ist eine andere Sache.
Ja, Probleme hatte auch Nico Hülkenberg im Racing Point. Vibrationen hieß es bei seinem Boliden. Allerdings wird das Team ja mehr noch wegen der sogenannten Kopieraffäre erschüttert. Wie ist da der Stand der Dinge genau?
Ja, also er hatte Vibrationen an den Reifen, das ist genau das Reifenthema gewesen, deswegen hat man ihn zur Vorsicht reingeholt. Letzte Woche beim ersten Rennen in Silverstone gab es ja große Reifenschäden, Hamilton ist deshalb nur gerade ins Ziel reingekommen, und da sind wir schon beim Thema. Hamilton fährt einen Mercedes, das behaupten die anderen, eben kopiert worden ist, und zwar nicht per Fotos, wie man das so glauben machen will, sondern durch Datenaustausch, jedenfalls betrifft das einige Teile und dazu hat es ein Urteil gegeben. An Freitag hat der Weltverband gesagt, 15 Punkte Abzug für Racing Point. Das ist Hülkenberg und 400.000 Euro Strafe. Aber damit sind die anderen, also das Mittelfeld vor allen Dingen, nicht zufrieden. Also McLaren, Renault, die wollen und sagen vielleicht auch zu Recht, wie kann das sein, dass das Team jetzt mit diesen Teilen, die da eingebaut worden sind und die nicht originär von Racing Point, wie es das Reglement vorschreibt, selbst konstruiert worden sind, sondern möglicherweise Kopien von Mercedes mit Datenhilfe. Wieso können die damit weiterfahren? Das ist doch nicht noch legal. Und deswegen, glaube ich, wird es noch eine Fortsetzung geben auf juristischer Ebene, was diesen Zweikampf oder Mehrkampf betrifft. Mhm.
An diesem Wochenende feiert Silverstone ja auch offiziell Jubiläum mit dem Geburtstag der Formel 1. Wie hat denn seinerzeit überhaupt alles begonnen?
Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich feiern konnten angesichts von Corona, aber es war in der Tat der 13. Mai 1950, als das erste offizielle Formel-1-Rennen stattfand, die erste Weltmeisterschaft, Fahrradweltmeisterschaft in Silverstone. Deswegen auch dieser Grand Prix mit dem sperrigen Namen 70. Grand Prix und nicht Großer Preis von England 1B oder sowas. Und ja, wie hat das begonnen? Man hat nach dem Krieg irgendwie überlegt, wie kann man eigentlich diese Formel 1 oder ein Motorsportrennen so zusammenfassen, dass die Autos vergleichbar sind. Die hatten ja unterschiedliche Zylinder. Anzahlen, Hubraumgröße. Und dann hat man gesagt, also 4,5 Liter Hubraum maximal und die anderen Autos, wenn sie dann Kompressor haben, 1,5 Liter. Und das ist so die Annäherung, die Basis dessen gewesen, was man heute hat. Mhm. Heute darf man ja nicht um einen Millimeter abweichen mit allen möglichen Dingen, sonst wird man disqualifiziert. Und das war die Basis. Aber lass mich nur eins noch sagen. Damals 1950 fuhren 49 Fahrer in dieser Saison mit. Das machte bei 8 Teams nach meiner Rechnung 6 pro Team. Da können Sie schon sehen, was da los war. Und es führte eben auch dazu, und das war reglementskonform, dass man auch mal die Autos wechselte, ja, dass ein Fahrer auch mal rüberspringen konnte. Wäre vielleicht für Sebastian Vettel ganz gut, wenn der mal den von Leclerc fahren dürfte. Dann könnte man vielleicht sehen, was wirklich los ist. Aber ich glaube nicht, dass es dazu noch kommen wird.
Guter Vorschlag. Dankeschön an Anno Hecker, den Motorsport-Experten der FAZ. Nächstes Wochenende geht es dann, wie gehört, in Barcelona mit dem Großen Preis von Spanien weiter. Das Eintagesrennen von Mailand nach Sanremo gehört eigentlich zu den Frühjahrsklassikern im Radrennkalender. Aber dieses Jahr ist Corona-bedingt alles anders, vor allem auch zeitversetzt. Deswegen fand das Rennen erst an diesem Wochenende statt und mit dem früheren Mountainbiker Wout van Aert gewann der derzeit stärkste Rennfahrer. Auf ungewöhnlicher Strecke und überschattet natürlich vom schlimmen Sturz bei der Polen-Rundfahrt zuvor. Tom Mustroff berichtet.
Es war ein Rennen, das Geschichte schrieb, gleich mehrfach sogar. Die 111. Austragung des Eintagesklassikers Mailand-Sanremo war mit 305 Kilometern die längste Austragung in der Historie. Die Strecke war auch mit 2000 Höhenmetern gespickt. Der klassische Parcours weist nur 1500 Höhenmeter auf. Das war wie gemacht für seinen Sieger, den Ex-Mountainbiker Wout van Aert. Er setzte sich im Ausreißerduell gegen den Titelverteidiger Julien Alaphilippe durch. Das reduzierte Hauptfeld passierte 2 Sekunden später den Zielstrich.
Er ist so verrückt stark. Er ist ein Riesentalent, ein guter Fahrer und auch taktisch sehr stark. Er ist ein kompletter Fahrer, ganz sicher. Er soll diesen besonderen Moment seines Lebens genießen,
meinte bewundernd Teamkollege Timo Rosen. Denn Van Aert hatte am letzten Samstag bereits die Strade Bianche gewonnen. Er ist im Radsport der Mann des Pandemiesommers. Stark genug, auch unter härtesten Bedingungen zu siegen. Der neue, schwerere Streckenverlauf war der Pandemie geschuldet. Die Städte und Dörfer entlang der ligurischen Küste hatten aus Angst vor Massenansammlungen keine Erlaubnis zur Durchfahrt des Pelotons erteilt. Auch in Sanremo selbst gab es verschärfte Bedingungen. Der Bürgermeister hatte angewiesen, dass Zuschauer sich nicht am Rande der Strecke versammeln durften. Bei Zuwiderhandlungen sollten Bußgelder von 400 bis 3000 Euro ausgesprochen werden. Das sorgte für Unmut.
Ich habe ganz viele Austragungen von Mailand Sanremo gesehen, seit meiner Kindheit. Aber ich muss sagen, diese Organisation jetzt mit einem Verbot, diesem großen Rennen zuzusehen, ist einfach nicht richtig. Wenn das Rennen allen schadet, dann darf man es eben nicht machen.
Meinte Domenico Messana, Besitzer eines Radgeschäfts direkt an der Rennstrecke.
Sicher könnte man sagen, wenn wir zu nahe sind, tragen wir alle die Maske. Aber dass ich nicht mal aus meinem Laden heraus darf und sie 2 Schritte zur Barriere machen kann, um die Fahrer zu sehen, das ist nicht richtig. Wir haben doch ein Image. Wir sind eine Region des Radsports. Und wir wollen auch unsere lokalen Fahrer sehen, die beim Rennen dabei sind. Das macht mich wütend, dass ich sie nicht sehen darf.
Es war ein Rennen der besonderen Art. Mit nur wenig Zuschauern, die sich trotz des Verbots an die Strecke stellten. Im Hochsommer statt im Frühjahr. Und über dem Rennen schwebte als schwere Wolke auch der furchtbare Sturz des Niederländers Fabio Jakobsen in Polen. Ausgelöst war er ausgerechnet durch einen Teamkollegen des Siegers, Jumbo-Wismas Top-Sprinter Dylan Groenewegen. Beim Rennstall war die Siegesfreude deshalb getrübt. Paul Martens, Rennfahrer bei Jumbo-Visma.
Und ich muss sagen, auch heute habe ich relativ viel an Fabio gedacht. Ich bin froh, dass es da schon ein bisschen positive Meldung gibt, aber das wird ein langer Weg für ihn sein. Und ich hoffe, dass es für uns alle, vor allem auch für die Organisatoren, ein Fingerzeig ist, dass man da noch mehr an der Sicherheit arbeiten muss.
Martens forderte höhere Sicherheitsstandards.
An allererster Linie müssen die Absperrgitter halt so sein, dass da sowas nicht passieren kann. Der Sturz wäre sowieso sehr heftig gewesen, aber wenn die Gitter einfach die Standards gehabt hätten, die sie haben müssen, dann wären die Konsequenzen weitaus weniger schlimm gewesen. Ja, ist halt einfach eine Scheiße, mehr kann ich dazu nicht sagen.
In der Kritik stehen aber auch die Rennfahrer selbst. Altmeister Vincenzo Nibali warf den jüngeren Kollegen vor, zu wenig Respekt voreinander zu haben. Dass die heutige Sprintergeneration grundsätzlich rücksichtsloser ist, glaubt Enrico Peutschke, sportlicher Leiter unter anderem von Deutschlands neuem Sprinterstar Pascal Ackermann, aber nicht.
Früher wurden genauso hart umkämpft die Sprints gefahren, da gab es auch schlimme Stürze. Sowas kommt immer vor und ich glaube, dass da die Sprintergeneration nicht anders tickt als vor 10, 20, 30 oder 40 Jahren.
Peutschke war im Ziel noch frustriert, dass es für seinen Kapitän bei Mailand Sanremo, Peter Sagan, nur zu Platz 4 gereicht hatte. Er machte dafür auch taktische Fehler seiner Mannschaft verantwortlich. Der als Helfer für Sagan eingeplante Italiener Daniel Oss hatte als ungeplanter Ausreißer zu viele Kräfte verpulvert.
Daniel war auf der Abfahrt von der Cipressa allein vorn. Da hätte er einfach helfen müssen. Daniel hat einen Fehler gemacht und dann war Peter allein und der Fahrer hat sicherlich gefühlt und die Möglichkeit, um Sieg zu fahren.
Auch das trug dazu bei, dass bei der längsten Classicissima aller Zeiten der derzeit stärkste Fahrer der Welt den Sieg erringen konnte. Die wenigen Zuschauer im Ziel feierten Wout van Aert. Und ein Polizeibeamter nahe der Siegertribüne bilanzierte, dass er und seine Kollegen kein einziges Bußgeld verhängt hatten, weil die Menschen sich einfach vernünftig verhalten hätten. Das sorgt dann doch für Zuversicht im Hinblick auf die nächsten Rennen dieser besonderen Saison.
Tom Mustroff mit Erlebnissen und Eindrücken vom Radklassiker Mailand-Sanremo. Am 14. August 1920, vor fast genau 100 Jahren also, begannen in Antwerpen die vielleicht ungewöhnlichsten Olympischen Spiele der Geschichte. Ein Festival der Improvisation knapp anderthalb Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, der etwa 17 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Nie zuvor und wohl auch nie danach stand ein großes Sportereignis so sehr im Zeichen des Krieges. Ton- und Videoaufnahmen davon gibt es logischerweise nicht. Ronny Blaschke erinnert an die ersten Sommerspiele nach dem Ersten Weltkrieg.
Im Sommer 1920 sind einige Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges in Belgien noch nicht vollständig geräumt. Einige olympische Athleten machen sich davon persönlich ein Bild. Auf ihren Exkursionen stoßen sie auf Schützengräben, Bunker und Helme von gefallenen Soldaten. Doch dabei bleibt es nicht, berichtet der belgische Sporthistoriker Roland Renson und erwähnt die amerikanische Wasserspringerin Eileen Riggan.
Also auf dem Schlachtfeld hat sie einen Schuh gefunden und wollten den mitnehmen und hat dann gesehen, dass noch ein Fuß drin war und hat ihn ganz schnell weggeworfen.
Wegen des Krieges fallen die angedachten Spiele 1916 in Berlin aus. Nun für 1920 gilt die belgische Hafenstadt Antwerpen für das IOC als geeigneter Kompromisskandidat. Die Ausrichter haben für die Vorbereitung 16 Monate Zeit. Sie verzichten auf eine Einladung an die Kriegsverlierer. Und so fehlen Sportler aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und dem Osmanischen Reich. Ebenso aus Russland nach der dortigen Oktoberrevolution. Sagt der Forscher Roland Renson, der über die Spiele 1920 das Standardwerk geschrieben hat, The Games Reborn.
Viele Städte waren noch in Trümmer. Das Land hat sehr viel gelitten. Es fehlte Wohnplätze und dadurch waren viele Leute in Antwerpen nicht glücklich, weil die ausländischen Athleten bekamen dann Zimmer.
Schon die Anreise ist beschwerlich. Etliche Sportler aus den USA müssen den Atlantik auf der Princess Matoika überqueren, einem rostigen Militärschiff, das zuvor hunderte Leichen von Soldaten transportiert hatte. Die Überfahrt nach Belgien dauert 14 Tage, mehrfach drohen Sportler mit Streik, es kommt zu Handgreiflichkeiten. Der Sportfunktionär Daniel J. Ferris berichtet später:
Wir haben noch die Särge gesehen. Der ständige Geruch von Formaldehyd war schrecklich. Die Sportler schliefen in 3 Etagenbetten. Dort gab es auch Ratten. Aber wir hatten keine andere Wahl. Es war einfach zu wenig Geld da.
Das IOC und die Gastgeber setzen 1920 auf eine kämpferische Symbolik. Ein Plakat mit dem Aufruf an freiwillige Helfer ziert einen Soldaten. Darüber der Schriftzug: Zusammen trainieren, zusammen aufbrechen, zusammen kämpfen. Vor dem Olympiastadion zeigt eine Statue einen Soldaten mit Granate. Während der Eröffnungsfeier Salutschüsse, Friedenstauben und erstmals in der Geschichte der Olympische Eid. Darin beschwört Victor Bois einen ritterlichen Geist. Der belgische Wasserballer hat im Krieg feindliche U-Boote zerstört und in seiner Rede betont dann der IOC-Präsident Pierre de Coubertin:
Hier und da sieht man eine Person, deren Gang weniger kraftvoll ist, deren Gesicht älter aussieht. Aber ihre Kraft und Ausdauer setzen sich durch.
Viele Athleten haben den Krieg selbst erlebt. Der britische Mittelstreckenläufer Albert Hill war mehr als 4 Jahre in der Armee. In Antwerpen gewinnt er dann 2x Gold. Der südafrikanische Läufer Bevel Rudd war mit seinem Panzer auf feindlichem Gebiet liegen geblieben. Nun siegt er über 400 Meter. Für einige Sportler gehört der Krieg auch zur Zukunft. Der britische Läufer Philip Noel Baker ergattert 1920 über 1500 Meter Silber. Während des Zweiten Weltkrieges ist er dann Staatssekretär für Kriegstransport. Als Verfechter für Abrüstung erhält er 1959 den Friedensnobelpreis. Biografien wie diese beschreibt der belgische Sportpublizist Jasper Troyens in seinem neuen Buch. Und er betont dabei auch die damalige Rolle des belgischen Königs Albert.
Bei öffentlichen Terminen während der Olympischen Spiele trug der König seine Militäruniform. Nach der Eröffnungsfeier besuchte er verwundete Soldaten in einem Krankenhaus und er legte Wert auf den Austausch mit Sportlern, zum Beispiel mit dem französischen Läufer Joseph Guimond. Der war im Krieg schwer verletzt worden und trotzdem gewann er in Antwerpen über 5000 Meter.
Die Belgier interessieren sich 1920 wenig für Olympia. Die Tickets sind teuer, das Wetter ist schlecht. Etliche ausländische Sportler beschweren sich über schlechtes Essen und provisorische Unterkünfte in Schulen, Bürogebäuden oder auf Schiffen. Besonders in der Kritik das kalte und schlecht riechende Wasser bei den Schwimmwettbewerben. Einige Gastgeber wollen die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. In der Wochenzeitung Sportrevue beschwert sich der belgische Boxfunktionär Rick Senden über das mitunter aggressive Verhalten ausländischer Athleten.
Bei mehreren Gelegenheiten haben sie randaliert. Aus den Federn ihrer Matratzen haben sie Korkenzieher gemacht. Es gab auch Diebe unter den Athleten. Die Deutschen waren bei der Besatzung von Antwerpen nicht schlimmer.
Anekdoten wie diese sind im Sportimonium dokumentiert, dem Sport- und Olympiamuseum Belgiens in der Nähe der Stadt Mechelen. Die alten Fahnen, Fotos und Urkunden von 1920 werden dort in Workshops auch mit Jugendlichen eingebunden. Außerhalb des Museums, in Brüssel, Brügge oder in Antwerpen selbst, wird kaum an das wichtigste Sportereignis der belgischen Geschichte erinnert, sagt Didier Rosard, Direktor des Sportimoniums.
Antwerpen ist die einzigste Stadt der Welt, wo Sie kein Plakat sehen auf der Autobahn, dass es Spiele gab. Wir haben nie eine Fahne gesehen, nie eine Statue, nie ein Monument, nichts. Und ich glaube, das ist hauptsächlich die Politik, die nicht interessiert ist und war in diese Spiele.
2013 hatte in Antwerpen Bart de Wever das Amt des Bürgermeisters übernommen. Seine nationalistische Partei NVA setzt sich für eine Abspaltung Flanderns von Belgien ein. Die Erinnerung an ein globales Sportereignis scheint für die NVA wenig von Bedeutung zu sein. Damit verspiele man eine Chance, findet der Historiker Bram Constant von der Universität Gent. Constant sucht nach Verbindungen zwischen 1920, als die spanische Grippe mit wohl mehr als 25 Millionen Todesopfern abgeflaut war, und 2020, als Olympia in Tokio wegen Corona um ein Jahr verschoben werden musste.
Viele Menschen hatten ihr Leben verloren. Die Politik verschärfte die Zensur, um die Stimmung nicht weiter sinken zu lassen. Das ist wohl einer der Gründe, warum wir in den Archiven so gut wie nichts über die Nachwehen der spanischen Grippe auf Olympia gefunden haben.
Die Spiele 1920 enden mit einem finanziellen Verlust. Daran kann auch der Verkauf von Sportgeräten, Büromöbeln und Sonderbriefmarken nichts ändern. Die japanischen Sportler haben größere Probleme, ihnen geht während der Spiele das Geld aus. Per Telegram wenden sie sich an Sponsoren in der Heimat und so können auch sie irgendwann die teure Rückreise antreten, die dann jedoch einige Monate dauern wird.
An die ersten Olympischen Sommerspiele in Antwerpen nach dem Ersten Weltkrieg 1920 erinnerte Ronny Blaschke. Zu Beginn dieser Sendung habe ich es schon versprochen, jetzt ist er am Telefon Zehnkämpfer Kai Kazmirek, der in Braunschweig in 3 Einzeldisziplinen an den Start gegangen ist. Über 110 Meter Hürden, über 400 Meter und heute im Weitsprung. Platz 5 dafür ihn mit 7,48 Meter. Herr Kazmirek, mit was für einem Gefühl sind Sie nach der Corona-Zwangspause jetzt überhaupt wieder in den Wettkampf gegangen?
Ja, ich war erstmal sehr, sehr happy, dass ich überhaupt starten durfte. Es waren die ersten Wettkämpfe jetzt. Und entsprechend war man wirklich froh, dass es überhaupt welche gibt, weil es war ja noch wirklich eine unsichere Zeit, dass überhaupt welche stattfinden.
Das heißt, es ging Ihnen überhaupt nicht um Bestleistungen?
Definitiv erstmal nicht. Also es ging wirklich darum, dass man wieder Wettkämpfe machen darf, dass man überhaupt mal weiß, wo man steht im Training. Das ist ja auch sehr oft ausgefallen. Wir haben das teilweise in den Wald verlagert, konnten gar nicht mit ins Stadion gehen. Und ja, ich denke mal, viele, viele Sportler, wenn ich für die sprechen darf, sind einfach froh, dass wieder die Wettkämpfe begonnen haben.
Wie zufrieden sind Sie persönlich insgesamt auch mit Blick auf diese besonderen Bedingungen im menschenleeren Stadion mit Ihren Ergebnissen?
Ist natürlich immer sehr, sehr schwer, dass man ohne Zuschauer an den Start geht. Aber ich denke, viele von uns sind einfach zufrieden, dass sie überhaupt Wettkämpfe machen dürfen. Und ich persönlich habe ja ein bisschen übertrieben, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mit 400 Metern begonnen. Das ist eine sehr, sehr anstrengende Disziplin, was wirklich ins Laktat reingeht. Und dann 3 Stunden später mit dem Hürdenlauf weitergemacht, der dann leider Gottes nicht so verlief, wie ich mir es erhofft habe, weil die Regenerationszeit einfach zu kurz war. Und heute mit dem Weitsprung war doch mal eine sehr gute Platzierung, womit ich sehr zufrieden bin.
Wie wichtig ist es denn jetzt insgesamt, über diese deutschen Meisterschaften wieder in einen Wettkampfmodus zu kommen?
Ja, sehr, sehr wichtig im Hinblick auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Einfach um zu testen, ob das Training angeschlagen hat, was man in den letzten Monaten noch mal vorbereitet hat. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Das hat uns zumindest gezeigt, die deutsche Meisterschaft heute. Es gab auch viele zahlreiche Bestleistungen von anderen Sportlern und darüber bin ich wirklich sehr froh.
Einige Athleten haben ja die deutschen Meisterschaften jetzt hinter bzw. außer Acht gelassen, teils aus persönlichen Gründen, teils weil sie sich beispielsweise auf die lukrative Diamond League vorbereiten. Speerwerfer Johannes Vetter hatte das zuletzt kritisiert. Wie sehen Sie das?
Ich schließe mich dem Johannes Vetter da wirklich an. Es ist wirklich nochmal eine Leuchtturmaktion und es ist ein wirklich wichtiger Wettkampf gewesen, einfach nur mal um Präsenz zu zeigen. Ich denke, die Zuschauer haben auch verstanden, dass wir wirklich ja einfach nicht unbedingt 100% trainieren konnten, nicht die Bedingungen hatten. Es war überall in Deutschland ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchem Bundesland man gerade trainiert hat. Der eine konnte sich besser vorbereiten als der andere. Und entsprechend wäre das wirklich persönlich gewesen, wenn man da jetzt nicht Top-Leistungen bringen konnte.
Es klang bei Johannes Vetter auch durch, dass er sich schon um die Sichtbarkeit und Reputation der deutschen Leichtathletik sorgt. Sehen Sie das auch ähnlich?
Ja, natürlich. Also wir müssen einfach sagen, dass wir nicht die TV-Präsenz oder Medienpräsenz haben wie andere Sportarten. Und wenn dann diese Top-Athleten einfach bei solchen Meisterschaften fehlen, die dann wirklich nochmal das ZDF und die ARD anlocken, um das zu präsentieren, dann ist das natürlich für die Zuschauer sehr, sehr schade.
Ähnlich äußerten sich ja beispielsweise auch Pamela Dudkiewicz oder auch Malaika Mihambo. Sie wird beschrieben, die Weitspringerin heute, als diejenige, sie habe Glamour und Glanz nach Braunschweig gebracht und die nationalen Meisterschaften durch ihre Teilnahme bewusst aufgewertet. Wie wird das, diese Kritik oder auch dieser Einsatz unterhalb der Athleten diskutiert?
Ja, wir haben natürlich sehr viel darüber gesprochen. Wir haben natürlich kurz geschlossen, wer jetzt alles am Start ist und wer nicht und aus welchen Gründen. Wir fanden es einfach wichtig, dass wir uns präsentieren, dass wir uns den Zuschauern präsentieren, auch unter der Bedingung, dass die Leute wissen, wirklich, wir können jetzt nicht unbedingt Top-Leistungen erbringen, weil wir einfach nicht Trainingsmöglichkeiten hatten. Aus dem Grund wurden ja auch die Qualifikationsmoden ausgesetzt, heißt einfach, dass der Qualifikationsmodus erst im Dezember für die Olympischen Spiele wieder beginnt und die Leistungen jetzt sozusagen ja nur für den DLV zählen, für die Bestenliste und für keine anderen Wettkämpfe.
Stichwort Corona. Mich hat ja verblüfft, dass beispielsweise Sprinterin Rebecca Haase sagte, sie habe die Corona-Pause so gut genutzt und fühle sich fitter denn je. Wie kann das sein?
Ja, ich denke, man hat einfach mal Zeit, um andere Dinge auszuprobieren. Man kann gewisse Verletzungen auskurieren. Man muss nicht unbedingt performen, muss nicht immer 100% im Training geben. Und ich glaube, das ist erstmal mental sehr, sehr wichtig, dass man das kann. Aber auch natürlich für den Körper, dass der mal ein bisschen Regeneration hat. Wir sind jetzt mittlerweile in einem Status angekommen, wo man wirklich jede Woche Höchstleistung bringen soll, am besten jeden Tag oder jede Woche Bestleistung läuft oder Saisonbestleistung, das ist einfach irgendwann über die Jahre nicht mehr möglich, ab einem gewissen Alter.
Welchen Rückschluss ziehen Sie denn da raus? Gibt es sonst zu wenig Trainingszeiten, zu viele Wettkämpfe und damit verbundene Reisezeit?
Definitiv, es gibt sehr, sehr viele Wettkampfangebote und natürlich locken auch Diamond League und andere große Wettkämpfe mit Prämien, dass man da antritt. Man möchte diese Prämie natürlich auch mitnehmen, weil natürlich die Leichtathleten nicht so viel verdienen wie Fußballer oder andere Sportler. Und entsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass man sich präsentiert, das Geld mitnimmt und vielleicht auch den einen oder anderen Wettkampf macht, den man eigentlich so gar nicht geplant hatte.
Wie bewerten Sie denn insgesamt die Äußerungen von Weitspringerin Alexandra Wester beispielsweise, die zuletzt ja durch Verschwörungstheorien in die Schlagzeilen geriet?
Davon habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig mitbekommen. Da müssten Sie mir nochmal auf die Sprünge helfen.
Alexandra Wester und ihr Partner, der Basketballer Saibu, waren beispielsweise bei der Anti-Corona-Demonstration in Berlin letzten Samstag und haben sich gewehrt insofern, als dass sie ihre Rechte, ihre Grundrechte eingeschränkt sehen durch die Maskenpflicht und haben noch diverse andere Verschwörungstheorien mitverbreitet über die sozialen Medien und sind dadurch in die Schlagzeilen geraten. Schadet so etwas möglicherweise auch der Reputation der Leichtathletik, denn dafür ist sie heftig kritisiert worden?
Ja, auf jeden Fall hat sie eine Vorbildfunktion. Erstmal über die sozialen Medien muss sie wirklich den Leuten, denen sie wirklich wichtig ist, denen zeigen, dass das ein wichtiges Thema ist, ein sehr, sehr interessantes Thema, und vor allen Dingen muss sie dann auch einfach sagen, hier, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen jetzt diese schwere Zeit durchstehen und entsprechend auch handeln. Dass das nicht immer einfach ist, ist klar, aber ja, ich denke, aus meiner Sicht ist das wichtig, dass sie ihre Vorbildfunktion erfüllt.
Die deutsche Leichtathletik hat ja auch noch ein anderes Problem. Wenn immer mehr Athletinnen und Athleten schon im Ausland trainieren oder kurz vor dem Wechsel stehen, wie beispielsweise Weitspringerin Malaika Mihambo, wie stehen Sie dazu?
Ist eine schwierige Situation. Wir haben in Deutschland sehr, sehr gute Trainer und auch sehr gute hauptamtliche Trainer, die vom Gesetzgeber als auch natürlich von den Verbänden bezahlt werden. Die lassen sich auch wirklich regelmäßig weiterbilden oder bilden sogar weiter im Ausland. Entsprechend ist das nicht immer hundertprozentig nachzuvollziehen, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo man wirklich sowas sagen kann, und das ist zum Beispiel bei Malaika.
Aber hat möglicherweise die deutsche Leichtathletik für Top-Sportler zu wenig zu bieten?
Das würde ich jetzt nicht behaupten. Also wir haben wirklich ein sehr gutes Studienangebot in Deutschland. Wir haben sehr viele gute hauptamtliche Trainer und wir werden auch wirklich, haben viele Trainingsmaßnahmen, also haben viele Trainingslager, die wir finanziert bekommen, und ich denke, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt.
Aber dennoch gehen Athleten, weil, so hört man, die, ja, ich sag jetzt mal, die Top-Sportler mehr in Konkurrenz in den Trainingsgruppen in den USA zu finden sein.
Das muss man natürlich eingestehen, dass die Konkurrenzsituation bzw. die Trainingsgruppen natürlich wesentlich stärker aufgestellt sind. Die besten Sprinter, die besten Springer der Welt kommen nun mal aus den USA und Umgebung. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, unter solchen Bedingungen zu trainieren, das, was man in Deutschland nicht hat. Da müsste man auch den Standort wechseln, und das machen natürlich dann viele nicht. Dann sagen sie lieber, ich gehe den Schritt eher Richtung USA als von Ost nach West oder von Nord nach Süd.
Gehen wir noch einen Schritt in Richtung Tokio. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Wie sieht Ihr Weg dahin jetzt noch aus?
Ich hoffe natürlich, dass die erstmal stattfinden, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Das auch noch ganz offen steht in meinen Augen. Und dann der Qualifikationsmodus sieht bei uns so aus, dass wir erst in Götzes an den Start gehen und dann in Ratingen, und dann werden die drei Besten, denke ich mal, nach Tokio fahren.
Vielen Dank, Kai Kaczmierek, dafür, dass Sie sich noch die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Alles Gute für Sie. Sport am Sonntag ist gleich hier vorbei, aber das Sportgespräch mit Boris Oberkvöll, dem Speerwurf-Bundestrainer, das gibt es ja noch ab 23.30 Uhr. Danke, dass Sie auch dann zuhören, sagt das gesamte Team. Ich bin Astrid Rawohl im Namen von Redaktion, Regie, Online und Technik. Danke.